Willkommen zu einer neuen Episode von Inside Military Business. Wir sprechen über Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit und darüber, was bis 2029 realistisch erreichbar ist. Ohne Alarmismus, aber mit Klarheit über die zu erreichenden Meilensteine. Mit mir im Studio General AD Eberhard Zorn, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und heute freier Mitarbeiter bei WIMCOM, sowie Dr. Matthias Witt, Geschäftsführer der WIMCOM und Experte für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Schön, dass Sie da sind. Ein kurzer Hinweis zur Einordnung. Diese Folge wird am 17. Dezember 2025 aufgezeichnet und am 5. Januar 2026 ausgestrahlt. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung liefen Gespräche zwischen den USA, europäischen Partnern und der Ukraine über mögliche Wege zu einer Beendigung des Krieges. Einen Tag vor der Ausstrahlung hatte sich an der Gesamtlage aber nichts geändert. In der Vergangenheit hat Russland Vorschläge zu Waffenruhen wiederholt abgelehnt bzw. an Bedingungen geknüpft. Wir bleiben deshalb bewusst bei belastbaren strategischen Linien, nicht bei Spekulationen. Inside Military Business, der Podcast der WIMCOM. Wir verstehen Business to Military und hier erklären wir, wie es funktioniert. Herr General, zunächst einmal sehr schön, dass Sie wieder vorbeischauen im Podcast, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im WIMCOM-Podcast.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir sind sehr gespannt auf das heutige Gespräch und auf das, was wir uns gemeinsam heute alles erarbeiten werden. Lieber Matthias, auch an dich ein herzliches Willkommen. Grüße dich.
Guten Morgen, Tom.
Herr General, man ist ja verleitet dazu, bei all den Nachrichten immer und immer wieder darauf zu staunen, wie ist denn gerade der Status quo, wie können wir das bewerten, wie ist da Ihre Sicht der Dinge drauf? Ist das gerade wichtig oder sollten wir vielleicht mal den Blickwinkel verändern?
Ja, auf der einen Seite sind wir natürlich fast schon getrieben durch die Tagesmeldungen. Es ist auch wichtig, dass wir die mitverfolgen, um die Entwicklungen vernünftig zu verfolgen. Aber darunter liegt eine mittel- bis langfristige Planung, die uns militärischer auf den Weg der Kriegstüchtigkeit bringt. Und ich möchte den Begriff eigentlich nochmal gerne ausdehnen. Für mich ist Kriegstüchtigkeit etwas, da können Soldaten konkret was mit anfangen. Also da bereiten sie sich darauf vor mit Ausbildung, mit Übungen, mit Material, mit ihrer personellen Ausstattung. Wir müssen aber den Blick weiter ausdehnen und zwar auf das Themenfeld der Gesamtverteidigung. Und das bedeutet, wie resilient ist unsere Gesellschaft, wie resilient sind europäische Gesellschaften und wie machen wir das eigentlich? Also das geht von der zivil-militärischen Zusammenarbeit bis hin zur mentalen Ausrichtung auch der Bevölkerung mit Blickrichtung auf die Bedrohungen, die global und geopolitisch auf uns einwirken. Und insofern würde ich das schon ausdehnen. Das ist ein Punkt, der immer auf der Tagesordnung bleiben muss und der uns vor allem die Langfristperspektive erhält.
Kriegstüchtigkeit, Matthias, können alle in deinem Umfeld damit etwas anfangen?
Nein, ich glaube, dass diejenigen, die eben in der Community leben, dass dort der Begriff klar ist, weitgehend klar, aber wir wollen ja auch heute nochmal näher auch auf diesen Begriff gucken. Wir wollen operationalisieren und wir wollen ja auch auf der Zeitachse abtragen. Gesellschaftlich, wenn ich jetzt mal so in den Freundes- und Bekanntenkreis reingucke, dann ist das immer noch sehr eine Worthülse. Und wenn ich das, was Sie, Herr General, sagen, auf die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie übertrage, dann muss ich sagen, dann ist es eben leider so, dass sehr viel auf Tagesmeldungen geguckt wird, weil man sich damit natürlich auch erstmal auseinandersetzt. Und es ist immer die Frage, was bedeutet das für mich als Unternehmer? Was bedeutet das für mein Unternehmen? Und kann ich diese Planungszeiträume, die ich eigentlich brauche, um jetzt auch auf die Zeitenwende zu reagieren, kann ich das eben auch betriebswirtschaftlich vertreten, wenn ich das eben auch so auf mein Unternehmen anwende? Oder, ich sag mal, verlässt mich der Mut, wenn ich über 3, 4, 5 oder eben auch 10 Jahre hinausblicke? Aber wir haben jetzt eine Zeit, wo wir, das arbeiten wir auch gleich nochmal gemeinsam raus, eigentlich und uneigentlich auch bis 2040 schauen müssen. Und wir fordern auch all unsere Unternehmen, die wir begleiten, auch auf, genau das zu tun. Das ist nicht so einfach, unternehmerisch bis 2040 zu schauen und wirklich auch konsequent danach zu handeln.
Herr General, wie plant man denn Kriegstüchtigkeit seriös bei all diesen Tagesmeldungen, die auch Matthias gerade angesprochen hat?
Ich glaube, wir müssen da auf der strategischen Ebene beginnen. Da hat ja nun die NATO einen ganz wesentlichen Impuls uns wiederum gegeben, nämlich im Juni des Jahres 2025 und hat klar in Abstimmung aller Nationen festgelegt, wie die sogenannte Fähigkeitsentwicklung weitergehen soll. Dieser Blick reicht dann also leicht über das Jahr 2030 hinaus und gibt uns im Grunde vor, wie welche Fähigkeiten wir bis dorthin als Deutsche, als Länder, als Partner insgesamt aufstellen müssen. Was heißt jetzt wieder Fähigkeit? Fähigkeit ist immer die Zusammenstellung aus Personal, Material, Infrastruktur und Ausbildung. Also all diese Dinge wirken zusammen, erst dann habe ich eine Fähigkeit. Man nennt das dann Planungskategorie. Und die Dinge müssen auch in einem gewissen Maße synchronisiert sein, weil es hilft mir nichts, wenn ich viele Autos in meiner Kaserne habe, habe aber kein Personal, geschweige denn Infrastruktur, um das Material entsprechend zu bedienen, beziehungsweise auch dann vernünftig einzusetzen.
Welche Variablen bestimmen da am stärksten gerade das europäische Sicherheitsumfeld?
Ja, da würde ich gerne erstmal auf die Konstante nochmal gehen. Also das im Grunde ist so, dass wir uns in der jetzigen Lage angesichts der Gesamtbedrohung, aber auch mit Blick auf das politische Verhalten der Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir uns wieder auf unsere europäischen Kompetenzen besinnen müssen. Das haben wir jetzt gesehen bei zahlreichen Verhandlungen. Wir haben es gesehen dadurch, dass die Europäische Union zum Akteur, zum wirklich kräftigen Akteur geworden ist im Bereich der Verteidigung und der Sicherheitspolitik. Die NATO ist sowieso vorhanden und wir müssen als Europäer eng zusammenkommen, damit wir jetzt hier mit gemeinsamen Schritten nach vorne schreiten, auch im Bereich der Rüstungskooperation deutlich stärker auch wieder europäisch aufsetzen, damit wir da zukunftssicher sind. Also da sind schon einige Dinge, die getan wurden. Ich formuliere es immer gerne so, wir sind jetzt so ein bisschen in der Halbzeit und zwar am Beginn der zweiten Halbzeit. Wo ist jetzt die Halbzeit? Wenn 22 der Beginn des Ukraine-Krieges war, die Zeitenwende letzten Endes, und wir 29 als die Annahme nehmen, also 2029, wo Putin wieder in der Lage sein könnte, einen NATO-Staat anzugreifen, wenn das die Annahme ist, dann sind wir jetzt etwa so auf der halben Strecke und wir haben jetzt noch Zeit bis 29, um bestimmte Dinge jetzt beschleunigt auf den Weg zu bringen. Und das gelingt aus meiner Sicht nur dann, wenn wir auch im gesamten europäischen Kontext das nach vorne treiben.
Jetzt haben wir den Eindruck, da tut sich was. Das haben Sie gerade ja auch gesagt. Den hatten wir ja schon öfters in der jüngeren Vergangenheit. Was ist denn ein ehrlicher Indikator, um zu sagen, ja, da tut sich etwas in Richtung Kriegstüchtigkeit?
Wir müssen auch ehrlich sein nach innen. Wenn Sie jetzt heute zur Truppe hinfahren, wird noch nicht in jeder Kaserne sichtbar, was das Ergebnis der Beschlüsse der ersten Zeitenwende und des 100-Milliarden-Pakets damals gewesen sind. Wir können aber eins sicher sagen, alle Verträge, die mit dem 100-Milliarden-Paket einhergegangen sind, sind längst gezeichnet und wir beginnen seit Ende 2025 und werden beginnen ab Anfang 26 mit der Auslieferung der ersten Produkte. Das merkt man schon. Noch nicht in der kompletten Fläche, aber das geht jetzt los. Das heißt also, wir starten jetzt tatsächlich mit der Materialauslieferung. Das ist die eine Säule. Die andere Säule ist, dass wir im Bereich des Personals mit dem neuen Gesetz zum Themenfeld Wehrpflicht auch jetzt die richtige Weiche gestellt haben, um den personellen Aufwuchs nach vorne zu bringen. Und der hat zwei Seiten, der personelle Aufwuchs. Der eine ist, dass wir jetzt mit diesem Gesetz es hinbekommen, dann auch auf freiwilliger Basis das Thema der Reserve zu stärken und wirklich hier die Durchhaltefähigkeit langfristig dann sicherzustellen. Die zweite Säule ist die, dass wir den gesamten Personalkörper, der ja heute noch Lücken hat, dass wir den auch weiter befüllen müssen. Das heißt also, wir brauchen weiter Personal, das sich zusätzlich bei uns verpflichtet, Zeitsoldaten, am Ende Berufssoldaten, die personelle Komponente mit abbilden. Also die Dinge sind jetzt so eingesteuert, dass wir sagen können, ab 2026 läuft das jetzt, wie man so schön sagt, zu, sowohl das Personal wie das Material. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir da die richtigen Weichen gestellt haben und dass das jetzt, wenn die Beschleunigung so bleibt, dann auch so zum Ziel führen werden.
Die mediale Wahrnehmung ist ja für mich sehr oft, vielleicht auch viel zu oft, dass man viel zu lange nichts getan hat und sich jetzt auch noch viel zu wenig bewegt. Muss man irgendwann mal an den Punkt kommen zu sagen, nein, es bewegt sich etwas und das darf gerne auch gesehen werden, damit auch die Gesellschaft das versteht und nicht immer nur über Defizite gesprochen wird.
Ja, es bewegt sich was, aber es bewegt sich zu langsam. Mhm. Was wir nicht haben, und das zeigt, glaube ich, das Zeitfenster bis 29, ist Zeit. Das heißt, jede Verzögerung, die jetzt zum Beispiel bei der Produktion von neuem Material entsteht, wirkt sich negativ aus. Jede Verzögerung, die entsteht in Gesetzesvorhaben beispielsweise, weil nochmal eine Schleife gedreht werden muss, wirkt sich negativ aus in den Bereichen, von denen ich eben sprach. Also das könnte Material, Personal sein, aber auch Infrastruktur. Bei Infrastruktur sind wir ja auch auf dem Weg, hoffentlich jetzt die Dinge zu beschleunigen. Da ist für mein Gefühl noch Luft drin. Und den Zeitdruck müssen wir auf jeden Fall erhalten, muss die Politik erhalten, egal wie sich jetzt am Ende die Lage in der Ukraine entwickelt. Also ob es so als Abnutzungskrieg weitergeht, was schlimm genug wäre, oder ob wir zu irgendeiner Lösung kommen, die im Bereich Waffenstillstand, Friedensschluss letzten Endes liegt. All das muss laufen, kann laufen, aber es muss parallel weitergehen mit dem Aufrüsten, dem Ausrüsten der Bundeswehr und der übrigen europäischen und der NATO-Partner. Auch das muss man klar sagen, da sind wir nicht allein auf einer Insel.
Matthias, was ergibt sich daraus an Konsequenz für die Industrie, die du ja sehr eng betreust, mit Stichpunkten wie Planbarkeit und Umsetzung tatsächlich? Gibt es da bestimmte Themenfelder, die da sehr akut und sehr wichtig sind?
Im Grunde genommen, Tom, bewegt sich die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in denselben Handlungsfeldern, die eben auch General Zorn auch aufgezählt hat, weil die Industrie ja diese Felder spiegeln muss. Nehmen wir mal das Thema Personal raus. Die Industrie, also Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, muss ja auch, ich sag mal, in dramatischer Zeit Personal aufbauen, das eben auch onboarden, intern, extern. Wir tragen ja auch über Onboard Military Business an der Stelle auch als WIMCOM bei. Die müssen eben auch schauen, dass sie die Infrastruktur ganz schnell zur Verfügung stellen, aufbauen, neue Fabrikhallen auch bauen. Das heißt, das gilt im Grunde genauso auch, ich sag mal, für das Themenfeld Infrastruktur. Aber auch wenn ich in die Prozesse oder reinschaue, dann ist es ja auch so, dass es ganz viele neue Player auch gibt, auch aus dem Bereich Automotive, die bisher in Form von Serienproduktion gedacht haben und jetzt eben auch auf schnelle Manufaktur umstellen müssen. Das bedeutet, auf der einen Seite befindet sich die Bundeswehr in Transformation, das muss gespiegelt werden durch die Transformationsprozesse in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Wir haben ganz neue Player, die dazu kommen. Das heißt, egal in welche Richtung wir eigentlich schauen, alles ist in Bewegung und wir müssen einfach schauen, ist die Bewegung auch immer richtig, ist das die strategisch richtige, und aus der Sicht der Industrie ist es ganz wichtig, eine Planungssicherheit da reinzubekommen. Und die Planungssicherheit wird dann immer unterbrochen, so wie wir eingangs festgestellt haben, wenn die mediale Berichterstattung und auch so Ad-hoc-Ereignisse wieder stärker wären und eigentlich dann von den eigentlichen Planungsleitlinien eher wieder wegführen. Das darf nicht passieren.
Der Kern von alledem ist der Soll-Ist-Vergleich, also nicht als politisches Schlagwort, sondern als messbare Steuerung. Lassen Sie uns da mal eine klare Logik reinbringen, Herr General. Wenn wir heute ein Baseline-Ist definieren, welche Merkmale beschreiben ganz ehrlich, wo wir stehen? Sie haben gerade gesagt, wir haben Halbzeit. Was bedeutet das?
Ja, im Grunde haben wir ja Daten, Zahlen, Fakten auch verfügbar, auch auf parlamentarischer Ebene, wo wir genau sagen können, haben wir genug Personal, also ich sage es jetzt mal als eine Hausnummer, 180.000 seit vielen Jahren, auf diesem Level bewegen wir uns. Wir wollten mal bei 203.000 sein, das hat noch Ministerin von der Leyen fixiert als Ziel, das haben wir noch nicht. Also wenn ich jetzt allein das mal nehme und rechne jetzt noch über die 203.000 hinaus, das, was wir jetzt erreichen wollen irgendwann mit 260.000 plus 200.000 Reserve, dann zeigt das ja alleine auf, welchen Personalaufwuchs ich beispielsweise brauche. Wenn ich runtergehe und schaue mir die Strukturen an, dann weiß ich jetzt aufgrund der NATO-Festlegungen vom Juni 2025, wie viele Bataillone, Brigaden, also Truppenteile in der Summe, jetzt nur mal aufs Heer geguckt, ich noch stellen muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da kann ich einen Aufwuchsplan daraus machen. Im Bereich der Infrastruktur haben wir auch einen Plan, der startet im Grunde mit der Bauphase in 2027 und endet dann in 2031. Das ist für die Gebäude geplant, die am Ende die Unterkunft für Reservisten und die neuen Wehrpflichtigen abbilden sollen. Dazu tritt aber noch natürlich die Restinfrastruktur, die auch aufrechterhalten werden muss, modernisiert werden muss. Also das heißt, wir haben für alle Kategorien im Grunde einen entsprechenden Zeitstrahl. Wir haben Ausgangsgrößen und wir wissen, wo wir hinwollen. Was ich als nicht knappen Faktor betrachte, ist das Geld. Wir haben mit den neuen gesetzlichen Möglichkeiten ausreichend Möglichkeiten, tatsächlich im Geldbereich zu investieren. Es muss richtig investiert werden. Ich denke, das ist klar und das wird auch kontrolliert. Aber da ist im Grunde kein Engpass. Der Engpass ist für mich Zeit und der andere Engpass ist absehbar Personal. Das ist allein aufgrund der Demografie schon absehbar.
Wenn alles gut laufen würde, glauben Sie, die Ziele sind realistisch erreichbar?
Auch da muss man ehrlich sein. Im Moment ist 2029 die Annahme, das ist herausgerechnet, die Annahme, dass da Putin ein NATO-Land angreifen könnte. 29 ist aber noch nicht der Schlusszeitpunkt für all unsere Beschaffungspersonal und Baumaßnahmen. Das heißt, wir werden bis 29 einen bestimmten Level erreichen, aber der Blick geht drüber hinaus. Mein anderer Fokus ist der mit der Legislaturperiode. 29 endet bei uns die Legislaturperiode. Ich gucke mal drüber hinaus. Herr Putin wird dann immer noch im Amt sein und auch in China wird die Musik weitergespielt, die jetzt schon gespielt wird. Das heißt also, da gibt es draußen herum Lagen, die sind deutlich weiterreichend als 2029. 2029 wird auch Präsident Trump in irgendeiner Weise in einen Wahlkampf eintreten und das heißt, wir werden auch dort Wahlen haben. Also unser Blick militärisch und in der strategischen Planung muss deutlich über 29 hinausgehen. Insofern ist hier mein dringender Appell in alle Bereiche, dass wir den langen Atem halten müssen, über 29 hinaus, und zwar bis deutlich in die Mitte der 30er Jahre, damit wir da nach vorne kommen. Also ein Zurücklehnen, egal welche Lage drumherum ist, sollte nicht das Rezept sein. Und wir müssen uns jetzt mal selber besinnen auf unsere deutschen Notwendigkeiten, die wir haben, und uns in Europa stark aufstellen, damit wir in der geopolitischen Betrachtung mit einem starken Europa antreten. Denn sonst werden wir von den Großmächten geopolitisch an irgendeiner Stelle eingezwängt. Und das begrenzt unsere Handlungsfähigkeit.
Matthias, was muss sich aus Industriesicht verändern, damit wir mit dieser Soll-Ist-Geschichte nicht nur was auf dem Papier haben, sondern auch in der Realität?
Ja, viele Unternehmen fragen uns, und ich nehme mal 2029 nochmal raus, auch für uns, wenn wir dann eine neue Bundesregierung wählen, dann ist immer die Frage damit verbunden, kann das sein, dass eine neue Aufteilung der dann regierenden Parteien dazu führt, dass dieser Weg, den General Zorn gerade aufgeführt hat, wo ja 2029 nur ein, ich sag mal, Zwischenmeilenstein ist, um die, ich sag mal, tatsächliche Kriegstüchtigkeit auch zu erreichen. Da ist immer die Frage, können wir in der Politik, können dort Änderungen eintreten, die dazu führen, dass man eben von der Leitlinie, die man im Moment eben auch verfolgt, dass das eine ganz andere wäre und dass das die Planung der Unternehmen zunichte macht. Also das ist ja eines der größten Fragen aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie-Perspektive hinaus. Das andere ist, und das spielt eigentlich da auch rein, dass viele Unternehmen, die jetzt neu reingehen, wie vor allen Dingen jetzt aus dem Automotive-Bereich, die brauchen eben vor dem Hintergrund ihrer eigenen Transformation, also von Serienfertigung auf schnellere Manufaktur, brauchen natürlich auch eine bestimmte Zeit, um hier in die Branche auch reinzukommen. Das betrifft deren Personal, deren Infrastruktur, deren Prozesse. So, und dann machen die sich eben auch Gedanken darüber, wird diese Richtung, in der wir im Moment als Deutschland eben auch gehen, über 2029 hinaus oder können eben aufgrund der Mehrheitsverhältnisse dann der neuen Bundesregierung dann eben Fälle eintreten, die dazu führen, dass es nicht mehr so ist. Und wenn wir das dann wiederum kombinieren, das war ja auch deine Eingangsfrage, Tom, an General Zorn heute Morgen, kann es dann eben auch sein, dass aufgrund der medialen Berichterstattung auch, ich sag mal, das ganze Thema gesellschaftlich nicht mehr so getragen wird. Und die Politik richtet sich natürlich auch an der Gesellschaft aus, weil es sind ja auch wiederum die Wählerstimmen. Dann machen sich die Unternehmen viele Gedanken an der Stelle. Und ich hoffe, dass wir eben auch durch den Podcast heute dazu beitragen, so viel Transparenz auch in dieses Thema reinzutragen, dass es den Unternehmen klar ist, die müssen, so wie jetzt schon vielfach auch angesprochen, bis mindestens 2040 denken, weil sie brauchen eben auch eine ganz stabile Planungshorizont für die Unternehmen. Und ich freue mich für jedes Unternehmen, welches das eben auch genauso erkennt.
Herr General, Sie haben betont, die Teilstreitkräfte denken teils schon bis 2040. Das ist kein Nice-to-have, sondern prägt, welche technologischen Weichen wir wirklich auch stellen müssen. Auf welche Technologiefelder müssen wir heute schon schauen? Was ist da besonders wichtig? Wo müssen wir aktiv sein?
Ja, vielleicht nochmal auch da in die Ist-Welt. Also im Moment muss es darum gehen, dass wir die vorhandenen Truppenkörper, die wir haben, materiell voll ausstatten. Das heißt, mit den sogenannten Legacy-Systemen, wenn man so will. Also am einfachen Beispiel, wenn ich ein Panzerbataillon habe und dem fehlen heute noch Panzer, muss das Panzerbataillon vollständig mit Panzern aufgefüllt werden. Darüber hinaus, und das ist auch schon angelegt, muss eine Materialreserve mit eingepreist werden, was wir in der Vergangenheit so nicht getan haben. Also zusätzliches Material, ich sage mal 130% materielle Ausstattung eines solchen Bataillons. Das ist jetzt mal der erste Schritt und den wollen wir im Grunde jetzt ja auch erreichen mit Blick auf 2029. Parallel dazu beginnt aber jetzt schon die Betrachtung dessen, was brauche ich an Technologie in der Zukunft. Und das betrifft jetzt natürlich nicht nur das Heer, das betrifft im Grunde alle. Also im Heer ist es beispielsweise die Frage, wie bekomme ich das Thema der Digitalisierung, stärkere Nutzung von künstlicher Intelligenz in das gesamte System Heer, Landstreitkräfte eingepreist. Bei der Luftwaffe reden wir schon seit geraumer Zeit mit dem System FCAS, was wir ja bauen, also Future Combat Air System, über die Frage, wie kriege ich unbemannte Systeme zusätzlich mit in die Luft und von dort aus gesteuert. Ähnliche Überlegungen stellt die Marine an, dass also unbemannte autonome Systeme, die Unterwasserarchitektur in den Nord- und Ostseebereichen beispielsweise überwachen. Also sprich Leitungen, die wir haben im Bereich der Versorgung oder Leitungen im Bereich der Kommunikation unterirdisch, unter Wasser. Das heißt, die Dinge sind zurzeit in Arbeit und da sind die Technologiesprünge enorm. Und das, glaube ich, muss heute schon betrachtet werden. Was brauchen wir davon? Was ist sinnvoll? Und was muss beschafft werden? Und auch da gibt es dann die Frage, was beschaffe ich jetzt schon und lege es auf Lager? Oder was beschaffe ich erstmal nur im Ansatz, in kleinen Stückzahlen, aber befähige die Industrie dazu, dass sie im Fall des Falles dann sehr schnell nachproduzieren kann? Das lernen wir jetzt aktuell aus der Ukraine, aus dem dortigen Krieg, dass wir sehen, dass die Entwicklungszyklen, insbesondere in der Software, so schnell sind, da reden wir von Wochen, von wenigen Wochen, dass praktisch schon die Modernisierung nochmal hinterhergesteuert wird. Das muss jetzt eingepreist werden. Die Überlegungen sind in den Teilstreitkräften vorhanden. Wenn wir da schauen, schauen wir bis 2040. Das Thema Innovation spielt eine ganz große Rolle hier, sodass wir also auch beim Thema Innovation von unten her, also sprich aus den Erfahrungen der Truppe, der Erfahrungen des Ukraine-Krieges, diese Dinge jetzt einpreisen und dann sehr schnell auch in die Produktion kommen müssen, beziehungsweise in die Industrieunterstützung.
Das heißt, wir müssen zum Beispiel ganz viele Drohnen bauen und die auf Lager legen, damit wir sie einsetzen können für den Fall der Fälle und wir müssen am besten auch bei KI ständig am Ball bleiben.
Also Drohnen auf Lager legen, sagen eigentlich alle, ist nicht der Hinweis der Woche. Ja, das denkt man so. Also wir Bundeswehr waren ja bisher mal drauf getrimmt, ich mach's mal fest an Munition allgemein, 30 Tage Vorrat. So. Mhm. Das ist prima bei Munition, die nicht mit Software hinterlegt ist. Aber sobald wir, und für mich ist eine Drohne am Ende auch Munition, sobald wir eine solche softwaregestützte Technik haben, dann muss ich sehen, dass ich das in einem anderen Modus dann mache. Diese Verfahren werden zurzeit schon erarbeitet und erprobt, sodass also Industrie viel schneller mit an Bord ist. Das Entscheidende ist, die Industrie kann es aus meiner Bewertung und bekommt das auch hin. Wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Also sprich, die Vertragsgestaltung muss so sein, dass sie das ermöglicht. Also mal jetzt ganz bildhaft, dass ich nicht bei jedem neuen Softwareprozess eine europaweite Ausschreibung machen muss, sondern ich muss Rahmenverträge schaffen oder wie auch immer, dass das Industrieunternehmen, mit dem ich diese Arbeit gemacht habe, auch weiterhin Software-Updates macht, Modernisierungen einbringt und ähnliches. Und zwar deutlich schneller, als das heute ist. Und zwar aus einem Gefechts aus einem Kriegsverlauf heraus. In der Folge wird das heißen, dass also Industrie viel stärker bei solchen Szenarien mit an Bord ist, mit integriert sein wird, als wir das vielleicht in der Vergangenheit hatten.
Höre ich da ein bisschen raus, dass die Truppe schon ausreichend mit eingebunden wird in all das oder gibt es da noch Luft nach oben?
Die Truppe wünscht sich immer mehr Einbindung. Also ich habe das jetzt unlängst zurückliegend erlebt, wie das bei Bekleidung gegangen ist. Die Truppe war sehr früh in die Erprobung eingebunden und ist dementsprechend jetzt auch hochzufrieden mit dem, was geliefert wurde. Also Bekleidung haben wir ja abgeschlossen, die erste Lieferung. Und da ist tatsächlich erkennbar, Truppenwünsche, Truppenerfahrungen sind eingeflossen. Und das müssen wir auch viel stärker bei anderen Themen machen. Ich glaube, auch hier sind die Weichen jetzt gut gestellt mit dem Themenfeld Innovation im Allgemeinen. Wir hatten aus meiner Bewertung zurückliegend eine ordentliche Innovationslandschaft, die aber zersplittert war. Sie war in unterschiedlichen Zuständigkeiten. Jeder hat Innovation vor sich hergetrieben bis zu einem bestimmten Moment. Das war dann überwiegend aus Forschung und Entwicklung finanziert. Und dann war Stopp. Und dann begann der mühsame Prozess, das dann umzusetzen in Beschaffung. Da sind wir jetzt mit der Innovationslandschaft weiter voran. Meine Beobachtung ist, dass wir auch hier jetzt verstanden haben, dass vor allem die Industrie draußen klare Ansprechpartner braucht. Also sprich, wenn jemand etwas Innovatives produziert hat, dann kann es nicht sein, dass er ein Jahr lang umher telefoniert, wer denn vielleicht bei der Bundeswehr Interesse an sowas hat, sondern es muss einen Einstiegspunkt geben, der diese Innovation bewertet. Das haben wir jetzt realisiert mit dem Zentrum in Erding, sodass also Firmen, die sowas einbringen, Startups, Gründer, dort andocken können, um tatsächlich dann auch ihre Produkte schnell in die Nutzung hineinzubringen. Und das muss gehen zusammen mit der Truppe, um zu gucken, wird das überhaupt gebraucht oder nicht. Erste Ansätze hatten wir mit dem Cyber Innovation Hub. Das ist ein guter Ansatz gewesen und das Element existiert ja auch noch. Aber das muss weiter ausgedehnt werden, damit wir da vorankommen.
Innovation und Beschaffung, Matthias, wie passt das aus Wirtschaftssicht zusammen? Und vielleicht auch an dich nochmal die Frage zum Stichwort Erding. Was tut sich da gerade, um das mal zu erläutern?
Ja, vielleicht drei Bemerkungen an dieser Stelle. Ich freue mich natürlich, wenn Innovation auch immer in einem Atemzug genannt wird mit Beschaffung, weil es darf auf keinen Fall isoliert angepackt werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir, und dann nehme ich nochmal das Beispiel mit Beschaffung auch auf, dass wir Beschaffungsverträge eben auch bauen, wo die Innovationszyklen direkt mit drin sind, weil, so wie General Zorn auch ausgeführt hat, wir können nicht immer neu ausschreiben, wenn wir neue Ideen und neue Innovationsansätze eben auch integrieren wollen. Es ist auch gerade so bei dem Thema Bekleidung, da gibt es ja schon ganz viele Erfahrungen, auch aus den internationalen Einsätzen. Das muss auch nicht immer komplett neu erfunden werden. Und es gibt ja eben auch im Bereich, ein prominentes Beispiel ist ja auch der Rucksack. Da können wir auch in den Outdoor-Bereich schauen, dann nochmal übereinanderlegen, was sind dann wirklich die militärischen Bedarfe. Und dann kann eben auch beschafft werden. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass wir schauen, welche Innovationskraft stecken in den Unternehmen. Wir haben auch gerade im Bereich Bekleidung ganz viele mittelständische Unternehmen, die wirklich eben auch hier gut unterwegs sind. Und wir können, das haben wir auch bei dem Bekleidungssymposium auch Anfang des Jahres gemacht, auch einfach mal über den Tellerrand schauen zu den Niederländern oder zum Beispiel auch zu den Norwegern, die da schon gut unterwegs sind und wirklich das auch als Blaupause nutzen. Zweite Bemerkung, diese Innovationsfelder, und ich bleibe mal bei diesem Beispiel Drohnen, damit wir nicht von einem Beispiel zum anderen springen. Bei den Drohnen sehen wir jetzt ja, wie schnell die Innovationszyklen sind, also bei der Drohne selbst. Und wir müssen natürlich auch sehr darauf gucken, was können wir im Bereich der Drohnenabwehr machen. Das ist ja auch das, was auch vom Innenministerium jetzt auch aufgenommen wird. Aber da wünsche ich mir natürlich auch, dass das jetzt ganz schnell passiert, weil wir haben ja auch jetzt knapp 4 Jahre nach dem Beginn des Krieges von Putin gegenüber der Ukraine und von dieser Nadelstichstrategie, die wir eben auch hier in Deutschland seitens der Russen auch erleben, immer noch die Diskussion, wer darf jetzt eigentlich auf die Drohne schießen, die jetzt über einer Kaserne ist? Darf ich die, ich sag mal, innerhalb des Zaunes beschießen? Muss ich da jetzt erst, Kollegen von der Polizei, ich sag das jetzt mal ein bisschen flapsig, bemühen? Oder darf jetzt nur der Falke die Drohne vom Himmel holen, ja? Oder muss ich dann stundenlang mit Unterstützung der Polizei überhaupt erstmal nach dem Drohnenpiloten suchen? Das sind da alles Fragen, die uns heute beschäftigen, wo ich mir eben wünsche, dass wir da zu schnellen, pragmatischen Lösungen kommen, auch im Zusammenspiel vom Verteidigungsministerium mit dem Innenministerium. Die dritte Anmerkung, die ich machen möchte, ist, jede Innovation, und das ist ja auch das, was die Unternehmen an uns rantragen, freudestrahlend mit sehr viel Glitzern in den Augen, dass sie sagen, das ist jetzt der innovative Durchbruch und das braucht jetzt die Truppe. Und so wie Sie, Herr General, auch ausführen, die Truppe ist natürlich dann begeistert, wenn sie eben auch über Innovation hören und wenn sie auch sagen, ja, das hilft uns. Wir als WIMCOM müssen natürlich immer sagen, sind das tatsächliche militärische Bedarfe? Da müssen wir sehr selbstkritisch sein und da müssen wir natürlich auch gucken auf die Beschaffungsämter, ob die das eben auch als militärischen Bedarf sehen, weil wir dürfen eben auch auf kein Unternehmen unterstützen, wo wir sagen, das ist zwar eine super innovative Idee, das wird aber nie beschafft werden, weil wir dürfen immer nur dann auch Unternehmen begleiten, wenn wir auch sehen, dass das Aussicht auf Erfolg hat, auf wirtschaftlichen Erfolg, weil sonst können wir diese Unternehmen auch nicht unterstützen. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen manchmal auch Wasser in den Wein schütten und dann sehr klar ableiten, ist das militärischer Bedarf, ja oder nein, und das eben auch sehr hart.
Vor uns auf dem Tisch liegen Zettel mit 5 Handlungsfeldern mit Blick auf die Kriegstüchtigkeit. Ich nenne mal die 5 Handlungsfelder: Politik, Rüstung und Nutzung, Personal, Infrastruktur und Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Wir beginnen mal mit der Säule Politik. Statt weltweiter Konflikte sprechen wir sauber von geopolitischer Lage, Herr General. Warum ist das Wording wichtig?
Ja, ich glaube, wenn wir die geopolitische Lage als Abholpunkt nehmen, dann betrachten wir die Welt insgesamt mit ihren Regionen. Wenn wir sehr stark von mehr den Krisengebieten dieser Welt reden, dann gucken wir mehr punktuell. Ich bin also mehr ein Fan von der geopolitischen Lage, weil die letzten Endes uns auch dann auf den Weg führt, mal auf dem Zeitstrahl zu gucken, was könnte wann sein. Und da gucke ich gerne dann auch wieder auf 2029 und dann auf die Jahre danach. Was könnte im schlechtesten Falle an Szenario 2029 geopolitisch passieren? Ich hatte das eingangs schon mal gesagt, also 2029 sind in den USA die nächsten Präsidentschaftswahlen. 2029 sind Wahlen bei uns. Darüber gelagert ist unverändert China mit seinen geostrategischen Überlegungen, die sich ja nicht nur auf China und die Seegebiete vor China bewegen, sondern bis hinein nach Afrika. Des Weiteren ist natürlich Russland unverändert das Thema, was wir zu betrachten haben. Und die terroristische Bedrohung, die wir auch unverändert haben, auch wenn da nicht jeden Tag in den Zeitungen drüber berichtet wird. Das heißt, all das zusammengenommen mit den hybriden Elementen, die wir jeden Tag spüren, wenn all das kumuliert in 29, dann haben wir geopolitisch eine echte große Drohkulisse vor uns, die wir im Auge behalten müssen. Also das heißt, keine Fokussierung nur auf kleine Einzelkrisen, wo wir uns von Tag zu Tag praktisch dann durchhangeln, sondern wirklich mal die Gesamtschau machen, welche strategischen Absichten haben diese großen Player, wie stellen wir uns als Deutschland und als Europa da entsprechend dafür auf und was können wir militärisch tun, um hier die Abschreckung in diese Richtung und dann eben auch die Kriegstüchtigkeit herzustellen. Also in diesem Kontext sehe ich es gerne unter der Überschrift Geopolitik. Und dann ist das berühmte Zurücktreten 3 Schritte von der Karte, um die Gesamtzusammenhänge auch nochmal zu beleuchten und zu betrachten. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das in der aktuellen Phase tun.
Lernt die Politik gerade so viel, wie sie zuvor jahrzehntelang nicht gelernt hat? Also passiert gerade so viel, dass die Politik einfach auch sehr schnell lernen muss?
Ich glaube, die Politik hat auch schon früher natürlich strategisch geguckt. Aber Strategie ist auch zeitlich gekoppelt mit Zeitachsen. Und da ist eine Legislaturperiode von 4 Jahren ist eigentlich gering. Also man muss eine Perspektive haben, die über das hier weggeht. Und ich glaube, da sind wir jetzt notgedrungenermaßen angekommen. Wir haben ja mit der nationalen Sicherheitsstrategie quasi ohne eine zeitliche Bindung klare Weisungslagen erarbeitet, wohin wir gehen wollen, in welche Richtung. Und die tragen auch in der jetzigen Legislatur. Also insofern bedarf es meines Erachtens nur einer Anpassung, damit wir den Blick nicht aus dem Auge verlieren in die Zukunft. Und es braucht einen Blick, und das ist staatspolitisch relevant, über die Legislatur hinaus. Das ist das, was für mich das Wesentliche ist, vor allem mit den Folgen dann auch für uns im Militär.
Wir sprechen über die zweite Säule, Rüstung und Nutzung. Und da sprechen wir nicht über einzelne Leuchttürme, sondern eben über die Innovationslandschaft Bundeswehr. Was muss diese Landschaft liefern, damit sie Wirkung statt Struktur produziert, Herr General?
Ja, wir brauchen dringend in diesem Innovationslabor, was wir bisher in Erding haben, das ist schon da, da brauchen wir natürlich jetzt auch Entscheidungsfindung. Also es muss klar festgelegt werden, was von der Innovation brauche ich, kurzfristig, mittelfristig, was kann ich einsetzen. Also ich brauche eine Entscheidung darüber und ich brauche eine Überleitung sofort in Beschaffung und Produktion. Also nur forschen um des Forschens Willens, sondern da mal auch was forschen und im Ergebnis erbringen, was hinterher Nutzen stiftet, Nutzen für die Truppe, das muss eigentlich das Kernziel sein. Und da wäre mir wichtig, dass wir, wenn wir dann aus der Laborumgebung dort herausgehen, dann in den Truppenversuch, also in Truppenexperimente eintreten. Wir haben solche Strukturen, also im Heer zum Beispiel haben wir Truppen- und Versuchsstrukturen, die solche Dinge weiter betreiben und schauen, sind die tauglich für die Truppe, also die Truppe früh mit einbinden und die Industrie mit einbinden, um dann diese Dinge schnell weiterzuentwickeln. Wir haben das im Bereich der Digitalisierung jetzt schon durchgeführt. Wir haben das gemacht im Bereich zum Beispiel Detektionstechnologie, also wo wir viele Automatismen drin haben, KI-Unterstützung mit drin haben und damit in der Lage sind, also diese Shooter-Relation zu Detektor deutlich zu verkürzen und damit Geschwindigkeit und Schnelligkeit zu produzieren. Also solche Dinge müssen am Ende entstehen. Das wünsche ich mir aus diesen Elementen, aus der Innovationslandschaft. Es muss mehr sein als nur der Begriff, sondern es muss da drin auch was passieren. Und es sollte auch zusammengehen mit Forschung, beispielsweise unserer eigenen Bundeswehruniversitäten, was es tut. Auch da kann deutlich mehr passieren und wir können damit diese ganzen Prozesse letzten Endes deutlich beschleunigen.
Und dann kommt wieder die Wirtschaft, die Industrie, Matthias. Wie kann man da unterstützen? Wie könnt ihr das als WIMCOM machen? Wie kann man da richtig beraten, damit da die richtigen Player zusammenfinden?
Na, ich bleibe mal genau bei den Stichworten, die General Zorn auch nennt. Aus der Sicht der Industrie und auch mit dem Blick auf die jetzt schon aufgezeigten Handlungsfelder guckt man natürlich im Rahmen eines Strategic Sellings auf die Stakeholder, sowohl im Verteidigungsministerium als auch in der Bundeswehr selbst. Und die Industrie wird dann immer ungeduldig, wenn sie sieht, dass jetzt Stakeholder von der ministeriellen Ebene mit dem nachgeordneten Bereich, mit der Bundeswehr, nicht so gut zusammenarbeiten und damit keine Abstimmung da ist. Nehme ich mal ein Beispiel raus. Wenn wir jetzt feststellen, dass die, ich sage mal, Innovateure in Erding, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch ganz eng zusammenarbeiten mit dem Bein-BW, dort mit zum Beispiel mit der Abteilung Unterstützung, wenn wir dann aber auch sehen, dass mit dem Amt für Heeresentwicklung in Köln ganz eng zusammengearbeitet wird und dass dann aber auch die entsprechende Unterstützung vom BMVG da ist oder dann eben auch aus der ministeriellen Ebene ganz klare Leitlinien auch auf der Zeitachse vorgegeben werden und gesagt wird, pass auf, wir brauchen das jetzt innerhalb einer ganz bestimmten Zeit. Das ist ja das zum Beispiel auch, was wir mit der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung auf ministerieller Ebene eben auch erleben. Da wird geguckt, was braucht man in Ukraine und dann werden eben auch auf dieser Grundlage Verträge abgeschlossen, um wirklich auch ad hoc zu unterstützen. Diese schnelle Analyse des Bedarfes, die Überlegung, was machen wir, dann diese Überlegung, welche Verträge müssen auch abgeschlossen werden und dann die schnelle Umsetzung. Ich glaube, dass das nochmal so ein Role Model ist, auch für die Bundeswehr, sich daran zu orientieren. Das sind vielleicht nicht immer 100% Lösungen. Und wenn man längere Zeit brauchen würde, dann könnte man vielleicht auch in den Verträgen nochmal besser nachschleifen. Aber darum geht es ja im Moment gar nicht. Es geht um den Faktor Zeit und es geht darum, dass wir alle Maßnahmen, die wir anpacken, auch auf dem Zeitstrahl, den wir jetzt ja schon in den Meilensteinen auch beleuchtet haben, tatsächlich auch erreichen. Und jetzt wiederum übertragen auf die Unternehmen. Die Unternehmen müssen ja im Rahmen dieser Jährigkeit denken, also Kalenderjahr ist ja oftmals auch dann das Wirtschaftsjahr und die müssen schauen, was es dann eben am Ende des Jahres, also um diese Jahreszeit eben auch unten rausgekommen. Und das ist quasi so ein bisschen eben auch vergleichbar mit der Einjährigkeit des Haushaltes. Das ist auch etwas, wo man so ein bisschen auch gedanklich gefangen ist. Man muss aber rauskommen aus diesem Gedankengefängnis und wirklich über diese 10 bis 15 Jahreszeiträume denken. Weil sonst kann ich eben auch ein Unternehmen nicht entwickeln, was sich jetzt eben auch entschieden hat, in diesen Bereich reinzugehen.
Herr General, lassen Sie uns direkt die Säule Industrie dranhängen an das, was Matthias gerade gesagt hat. Wo sehen Sie da die größten Engpässe? Personal, Geld? Also Sie haben eben schon gesagt, Finanzierung eigentlich gerade nicht das Thema, Planungssicherheit?
Ja, Finanzierung ist in dem Sinne jetzt kein Thema mehr, in dem Sinne des Engpasses, so wie wir es in der Vergangenheit hatten. Was ich hier aber gern nochmal unterstreichen möchte, ist nochmal die Frage des bürokratischen Aufwandes, auch für Firmen, auch für unsere eigenen Ämter. Das beginnt schon im Deutschen Bundestag mit den berühmten 25 Millionen Vorlagen. Die Zahl ist längst überkommen. Also 25 Millionen, die Zahl trägt heute nur noch als Stichwort. Sie ist entstanden vor Jahrzehnten und führt aber unverändert zu großem bürokratischen Aufwand. Auch im Kontext der gesamten Zusammenstellung der Papiere, die notwendig sind, um die Entscheidung herbeizuführen. Das wäre also nochmal so ein Signal aus dem parlamentarisch-politischen Bereich heraus, wenn man diese 25-Millionen-Grenze einfach erstmal anheben würde. Da haben sich schon Legislaturen und Politiker damit beschäftigt, das tatsächlich zu verändern. Bis heute ist es aber noch nicht so weit. Also hier könnte man schon mal einen Einstieg wählen, der auch zu einer Reduzierung der Bürokratie führt. Das ist der eine Teil. Damit kommt man aber auch zu einer Messgröße. Häufig sehen wir in den Veröffentlichungen die Anzahl der 25 Millionen Vorlagen, die fleißig erarbeitet werden. Und die werden als Maßstab dafür genommen, wie gut und wie großartig man bei Beschaffung war. Für mich relevant ist nicht die Anzahl der 25 Millionen Vorlagen, sondern ist die Frage, welche Fähigkeiten entstehen am Ende. Also wenn ich eine Fähigkeit bestelle, ein Produkt bestelle, wie schnell kriege ich das produziert und ausgeliefert? Das ist eigentlich das Entscheidende. Also das heißt, wenn ich auch rechne, 25 Millionen Vorlage, Vertrag ist gezeichnet, ist das ein schöner Meilenstein. Aber ab dem Moment läuft dann die Zeit. Und dann ist die Frage, wie schnell gehen dann die einzelnen Produkte? Also das wäre für mich ein Punkt, dass man das nochmal deutlich beleuchtet und in Fähigkeitskategorien guckt. Und letzter Punkt dazu ist, auch hier wird gerne politisch natürlich genommen, wenn das erste Produkt einer Reihe ausgeliefert wird. Der erste Panzer, der erste Hubschrauber, das erste Gewehr. Das ist natürlich immer ein Einstieg in die Beschaffung. Wenn man aber sieht, wie viele Mengen von einem solchen Produkt über die Zeitachse produziert werden, dann kann man sehen, ist Beschleunigung im System oder heißt das nur, ich sag's mal jetzt böse, nur alle 5 Jahre ein Gewehr? Das wäre nicht produktiv. Also man muss auch hier die Menge im Verhältnis zur Zeit nochmal sehen. Das wäre ein Punkt, der sicherlich in der Kommunikation gut wäre, um nochmal deutlich zu machen, jawohl, wir sind wirklich auf einer Beschleunigungsschiene und machen uns nicht nur fest am ersten Fahrzeug oder ersten Produkt, was aus einer Linie herauskommt, sondern an der Gesamtschau.
Die Säule Technologie, wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, Sie haben schon ein bisschen was angedeutet. Was ist da so Ihr Impuls zum Thema Technologie? Ich meine, das Gefühl ist ja da, alle können es brauchen, ne? Alle wollen gerade sich weiterentwickeln, aber das ist ja wahrscheinlich nicht machbar.
Ja, es sind so Buzzwords natürlich im Raum, wenn wir sagen, wir brauchen mehr KI. Die KI ist für mich systemimmanent. Die KI ist ja nichts, was jetzt im Regal steht, sondern KI ist ein Teil von Waffensystemen, ein Teil von Software, ein Teil von Computersystemen, die ich einführe. Insofern ist das für mich fast schon jetzt eine ganz klare Messlatte. Es wird in der Zukunft keine Systeme mehr geben, die ohne KI klarkommen. Also das ist alles in dieser Digitalisierungswelt letzten Endes eingepreist. Viel wichtiger ist, dass wir die Verfahren, die die Truppe natürlich am Ende braucht, zum Beispiel für Multi-Domain-Operations, also sprich das Zusammenwirken aller Teilstreitkräfte und jetzt dann noch mit einbezogen auch aller Dimensionen inklusive Weltraum, dass all diese Dinge am Ende KI-basiert sind. Und das ist der Rahmen. Und das heißt, hier brauchen wir wieder den engen Austausch zwischen Truppe, zwischen den Erfahrungen anderer Partner. um diese Dinge nach vorne zu treiben. Also KI ist ein Teil, Digitalisierung in der Summe ist das andere. Da stehen wir in vielen Bereichen noch mittendrin oder kurz vor der Auslieferung. Auch da müssen wir aus meiner Sicht viel schneller werden. Wir treiben die Themen seit vielen Jahren. Da liegt der Teufel dann im Detail. Aber das sind die Dinge, die uns am Ende schneller machen, im Gefecht, im Krieg, schneller machen als ein Gegner. Und das zeigt auch, dass das heutige Gefecht, was wir in der Ukraine sehen, was zumindest für uns als Lehrstück genutzt werden kann, wo wir Erfahrungen draus generieren, was wir auch tun und damit letzten Endes dann auch die Produktkonfiguration am Ende definieren, wie stark digital muss ein Produkt sein und wie stark ist der individuelle Soldat in einem solchen Gefecht in der digitalen Umgebung mit eingebunden. Auch das ist ein Punkt, den wir ja seit Jahren vorantreiben. Auch das muss immer wieder mitbeleuchtet werden, damit wir da zukunftsfähig sind. Und letzter Punkt, all das macht natürlich den Arbeitsplatz Bundeswehr auch attraktiv. Also Krieg ist nie attraktiv, das ist völlig klar. Aber der Arbeitsplatz, in dem der Soldat tätig ist, muss modern sein. Also ich gewinne kein neues Personal, das dann bei uns die Kasernentür aufmacht und stellt fest, da sind noch die analogen Gerätschaften drin aus den 80er Jahren. Dann sind die Leute von vornherein frustriert, sondern wer zu uns kommt, will moderne Ausstattung, will digitale Umgebung, will KI-Techniken erleben, die ihn in eine moderne Position hineinbringen und in eine schlagkräftige, in der er am Ende dann auch gewinnen kann. Das muss geschaffen werden. Und das ist für mich Attraktivität. Das ist der Kern der Attraktivität. Der ganze Rest ist, wenn wir so wollen, Ergänzungsprogramm.
Damit haben Sie auch schon über die Säule Personal im Prinzip gesprochen. Es gab kürzlich Schülerstreiks gegen die Wehrpflicht. Jetzt muss man das nicht verstehen, warum die das tun, oder man kann eine andere Meinung haben. Aber es zeigt ja ein Bild in der Gesellschaft, das da entsteht. Sehen Sie das Personal als den größten Engpass, den es gibt?
Ja, das ist das strategische Grundproblem. Wir müssen jetzt das Personal gewinnen, um tatsächlich diese Strukturen und die Aufgaben, die wir damit erfüllen sollen, um die am Ende aufzufüllen. Die Diskussion, die wir jetzt da aktuell haben, die ging ja im Sommer des Jahres 25 schon los, ist teilweise aus meiner Sicht viel zu verkürzt. Also die Diskussion damals um das Losverfahren, das war kommunikativ katastrophal aufgesetzt. Also ich kann nicht unterstellen, ich mache ein Losverfahren, auch wenn das vielleicht juristisch in Ordnung sein sollte, aber suggeriere damit, wir losen den aus, der in den Krieg geht und den, der daheim bleibt. Also das war kommunikativ aus meiner Sicht daneben. Auch das Thema, was wir jetzt haben, dass wir jetzt über diese Musterung wieder diskutieren und die zum Kern der Betrachtung machen, greift ja viel zu kurz. Also es ist doch eindeutig, dass wenn ein Minister, eine Regierung wissen will, wen hat sie denn eigentlich im Personalfundus, den sie ziehen kann für eine militärische oder andere Aufgabe, dass man erstmal wissen muss, wer ist das, wie viele sind's und was können die und wie gesundheitlich fit sind sie. Also brauche ich eine Musterung. Auch da wurde jetzt wieder Bildmaterial bemüht in der ersten Diskussion, das stammte aus den 80er Jahren, ja, dieser berühmte Spruch, husten Sie mal. Das ist völlig an der Realität vorbei. Ich sage mal ganz nüchtern, wo ist das Problem, dass ich eine ärztliche Untersuchung durchlaufe, bevor ich in eine Tätigkeit gehe, die mich körperlich stark beansprucht? Und das ist der Soldatenberuf. Also insofern ist das ein Teil, man muss meines Erachtens viel weiter schauen. Man muss also drüber hinaus gucken und muss das gesamtgesellschaftlich beleuchten, muss auch mal wieder hinterlegen, was heißt das jetzt eigentlich, was ist der Dienst, der da auf einem zukommt, den tatsächlich mal operationalisieren und ausgestalten. Da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass das eine versachlichte Diskussion wird.
Matthias, was ist dein Impuls zu all dem, was wir gerade zu den Säulen gehört haben?
Ich will zwei Punkte aufgreifen. Der eine Punkt sind immer die Schülerstreiks vor zwei Wochen. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Wenn wir jetzt auf die Schüler auch schauen, die eben auch interviewt wurden, das waren ja meistens so 14-, 15-Jährige, deren Eltern dann eben so Anfang, Mitte 40 sind. Und wenn wir dann wiederum sehen, dass wir 30 Jahre jetzt Friedensdividende hinter uns haben, dann ist ja auch klar, dass die im Grunde genommen, ich sag mal, als die selbst Jugendliche war, also mit 13, 14 und dann beginnend eben auch mit den entsprechenden Fächern in der Schule, eigentlich nur Frieden mitbekommen haben. Das heißt, es ist, und ich glaube, da muss man auf beide Generationen gucken, sowohl auf diese Generation der 14-, 15-Jährigen, aber auch auf die Anfang 40-Jährigen oder mit 40-Jährigen Eltern, dass die das nie so mitbekommen haben und dass wir auch Stichwort nochmal Gesamtverteidigung eben auch aus der Politik heraus uns Gedanken machen müssen, aber auch aus, ich sag mal, von allen anderen Stakeholdern betrachtend, wie erreichen wir diese Gesellschaft? Also das ist ja ein Thema, was wir eben auch in vergangenen Podcasts immer schon mal wieder aufgenommen haben. Wir selbst sind ja in der Community katholisch, aber wie erreichen wir die anderen, die wir eben auch erreichen müssen, um diesen Grundkonsens eben auch zu schaffen, sodass wir eigentlich gar nicht so in diese Diskussion reinkommen, ob die Wiedereinführung der Wehrpflicht sinnvoll ist oder nicht sinnvoll. Das ist nochmal der Gedanke an der Stelle. Wenn wir nochmal, und da greife ich nochmal den Punkt von General Zorn an anderer Stelle auf, das war ja auch deine Frage, Tom, wie muss der Personalkörper gestaltet sein? Dann habe ich jetzt so als ehemaliger Kampftruppenoffizier immer im Kopf, dass ich auf der einen Seite eben auch das Ziel dieser Kriegstüchtigkeit und damit auch der Verteidigungsfähigkeit erreichen möchte. Aber auf dem Weg dahin kann ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie abschreckend bin ich auf der Zeitleiste dorthin. Und wenn ich das jetzt einfach mal vergleiche, wenn ich draußen in einer Stadt bin und vielleicht auch in einem sozialen Brennpunkt, dann kann ich mir natürlich auch mal die Frage stellen, wie abschreckend bin ich als Person oder wenn ich mit meiner Familie, mit meiner Frau da unterwegs bin, werde ich angegriffen oder werde ich nicht angegriffen? Und das hängt natürlich auch viel mit Körperhaltung, mit Gestik, Mimik, aber auch mit der gesamten Ausstrahlung zusammen. Jetzt übertrage ich das jetzt mal auf die Bundeswehr. Hier müssen wir natürlich auch unsere Soldaten trainieren, gerade diejenigen, die eben auch in den Kampftruppen sind, sich mit diesen Werten auch des Kämpfers wieder auseinanderzusetzen und ein Stück weit zu infizieren, weil es wird nicht nur die Drohnenpiloten geben, das zeigt ja auch der Ukraine-Krieg, sondern es wird auch diejenigen geben müssen, die eben auch vorne kämpfen können. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was bisher noch zu wenig auch adressiert wurde. Deswegen spreche ich es auch jetzt nochmal an. Wir müssen eben auch schauen, wie müssen wir diejenigen ausbilden und ich glaube auch mit einer ganz bestimmten Härte auch ausbilden innerhalb der Bundeswehr, damit wir eben auch auf diese Soldaten zurückgreifen können. Weil das zeigen ja auch die Bilder in der Ukraine, aber auch wenn man mit den Soldaten vor Ort spricht, was ich ja auch gemacht habe, da sieht man, die sind schon sehr robust, physisch, aber auch mental. Und daran müssen wir uns auch ein Beispiel nehmen.
Mhm. Herr General?
Ja, ich würde gerne den Punkt mental nochmal aufgreifen. Auch das ist mir in der bisherigen Diskussion rings um die Wehrpflicht ein bisschen zu kurz gekommen. Nämlich die Frage, wofür diene und wofür kämpfe ich eigentlich, wenn ich zur Bundeswehr gehe? Also ist unser Staat verteidigungswürdig aus der individuellen Perspektive des Einzelnen heraus? Auch das sind Debatten, die wir noch führen müssen. Das zeigt auch für mich der Ukraine-Krieg, denn die Soldaten dort kämpfen für ihr Land. Also ich habe das selber in Gesprächen mit ukrainischen Soldaten erlebt. Das ist deren Grundmotivation. Dies ist nicht nur Befehl und Gehorsam, sondern das ist auch eine intrinsische Motivation dafür. Und ich glaube, auch diese Diskussion müssen wir bei uns nochmal führen. Also die Aussagen von einigen auch Literaten inzwischen, die dann sagen, wenn es soweit ist, dann verlasse ich Deutschland und wandere aus. Das ist, glaube ich, das ist eine Perspektive und eine Meinungsäußerung. Aber die Frage ist das das, was wir wollen, wenn wir über Streitkräfte reden, wenn wir über Wehrdienst reden? Und damit bin ich dann auch gleich bei der Frage auch wieder Gesellschaft. Der Wehrdienst alleine ist ja nur der militärische Aspekt. Ich brauche auch die gesellschaftliche Unterstützung dahinter. Also ist diese Gesellschaft willens und bereit, ihre Werte, ihre Konstitution, ihre Aufstellung zu verteidigen, sich dafür einzusetzen? Also auch die Diskussion, glaube ich, brauchen wir. Der Wehrdienst, so wie wir ihn jetzt wieder einführen wollen, ist für mich ein Startpunkt. Also das heißt, wir kommen jetzt wieder rein in die Situation. Wir haben die Möglichkeit, jetzt gesetzlich geschaffen, auch wieder Organisationen aufzubauen, um Wehrpflicht am Ende umzusetzen. Also das ist jetzt alles in Ordnung, aber wir müssen jetzt genau verfolgen, wie wächst es jetzt auf, wie ist die Resonanz und was heißt das möglicherweise in der Folge dann später, je nachdem, ob ich die Ziele erreiche oder nicht. Aber wir sind aus meiner Sicht am Beginn dieser Diskussion und das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren, sondern da muss insgesamt gesellschaftlich weiter drüber diskutiert werden.
Ganz wichtige Aspekte und eine ganz wichtige Diskussion, unter die wir an der Stelle jetzt einen Gedankenstrich machen. Herr General, lassen Sie uns zum Abschluss noch über die von CPM veranstaltete RÜNET sprechen, die 2027 in Berlin stattfinden wird. Sie versteht sich als Dialogplattform von BMVG, Bundeswehr, Forschung und Industrie. Wenn wir das als Referenz nehmen, was muss ein Forum wie dieses inhaltlich leisten, damit es nicht nur Austausch ist, sondern eben auch Fortschritt erzeugt?
Ja, die RÜNET ist ja eine wirklich traditionelle Messe, ein Messeformat, das ich auch schon in der Vergangenheit mehrfach erleben durfte. Ich glaube, dass es in der jetzigen Zeit ganz von besonderer Bedeutung ist, dass sich in der RÜNET auch sogenanntes Leitungspersonal wiederfindet. Also die Entscheider, die am Ende politisch, strategisch oder auf der Ebene der Ämter entscheiden über beispielsweise Rüstungsbeschaffung oder über weitere Entwicklung der Streitkräfte der Bundeswehr insgesamt. Insofern ist die Wahl des Ortes Berlin sicherlich hilfreich, weil man dann nah dran ist an den politischen Entscheidungsgremien, nah am Parlament. Und die Erfahrungen anderer Messen zeigen, dass durch die kurzen Wege auch die Bereitschaft dann da ist, dass Politiker, Abgeordnete, Firmenvertreter dort auch sehr schnell zu einer solchen Messe mit hinzutreten. Das heißt, es muss also als Forum verstanden werden, wo das Doing, also das Produzieren von Rüstungsgütern auf der einen Seite, Truppe, politische Entscheider, Ministerium, wo sie einen Marktplatz haben, zusammenzukommen, um über diese Dinge sich auszutauschen und vor allem Zukunftsentwicklung von dort aus nach vorne zu treiben.
Matthias, dein Blick auf die RÜNET?
Ich sehe das sehr ähnlich. Ich habe ja seit den letzten 25 Jahren unterschiedliche Veranstaltungen genau mit diesen Gruppen BMVG, Bundeswehr, Forschung und Industrie gemacht. Und ich wünsche mir genauso wie Sie, Herr General, dass wir, wenn wir solche Formate haben, wo wir uns ja auch dringend austauschen müssen, dass wirklich die Stakeholder und damit eben auch die Vertreter aus dem BMVG, aber auch aus der Bundeswehr und von der Bundeswehr, gerade natürlich aus den Beschaffungsämtern, eben auch wirklich mit dabei sind. Das heißt ganz konkret, ich wünsche mir, dass die Leitung des BAIN-BWs eben auch entscheidet, dass dort eben auch Vertreter aus den projektführenden Abteilungen entsendet werden, aber gleichermaßen eben auch das für das BAJUD, gerade auch vor dem Hintergrund dieser riesigen Infrastrukturprojekte, dass eben auch die Industrie die Möglichkeit hat, mit den Vertretern auch dieser Ämter, aber auch anderer Vergabestellen, auch gerade wenn wir auf die Inhouse-Gesellschaften gucken, BWI oder auch Hill oder Bundeswehrfuhrpark oder auch Bekleidung, dass sie eben auch alle da sind, damit wir eben auch in den Dialog treten können. Nichts ist frustrierender, als wenn ich im Grunde genommen diese Veranstaltung einplane, als wenn ich eben auch in Form eines Messestandes die Möglichkeit für den Dialog eben auch anbiete und ich dann am Ende des Abends sagen muss, dieser Dialog hat leider nicht stattgefunden, weil die Stakeholder, obwohl wir all den Vorlauf hatten, nicht gekommen sind. Das darf in Zeiten wie diesen nicht passieren.
Zum Schluss noch ein ganz kurzer Takeaway für unsere Hörer, vielleicht, was Sie mitnehmen können. Herr General, möchte gerne mit Ihnen anfangen, mal zusammengefasst. Was ist bis 29 realistisch und warum darf 2040 keine Ausrede sein nach dem Motto, da ist noch ein bisschen hin, da haben wir noch Zeit für. Was muss konkret passieren?
Ja, wenn wir jetzt von heute bis 2029 gucken, dann gibt's, glaube ich, jetzt zunächst mal in 2027 einige Eckpunkte, die wir jetzt schon anfokussieren und wo wir quasi auf die Zielgerade jetzt eintreten. Also wir hatten in unserer Gesprächsrunde das Thema Infrastruktur, also 27 starten wir mit diesen Zusatzbauprojekten mit Blickrichtung auf neue Wehrpflicht und Reserve. 27 starten wir mit der Musterung des männlichen Teils der Bevölkerung, so nach der Gesetzesinitiative. Das heißt also, auf dem Weg jetzt 26 bis dahin ist dieses Zeitfenster jetzt unbedingt zu nutzen, damit wir das dann 27 hinkriegen. 27, der große Leuchtturm, wird der Leuchtturm sein in Litauen, die sogenannte Litauen-Brigade. Die wird dann dort vollständig einsatzbereit aufgestellt sein. Das heißt, auch hier haben wir jetzt Endspurt und dürfen uns hier auch keine Verzögerungen mehr leisten. Ich bin zuversichtlich, dass wir das alles hinbekommen, aber das sind so drei kernige Punkte, wo ich sage, die müssen wir im Auge behalten, die liegen im politischen Fokus, aber auch im eigenen Fokus der Bundeswehr. Und dann kommt als nächster Takt dann eben 29, wo wir dann über Dinge wie die Litauen-Brigade hinaus natürlich den Rest der Bundeswehr schnell und zügig weiter ausstatten müssen in Richtung einer Vollausstattung und in einer, ja, Phase, in einer Zeitphase sind, wo wir nicht nur Vollausstattung materiell betrachten müssen, sondern auch vom grundsätzlichen Einsatzbereitschaftsstand, also bis dorthin spätestens eine volle Einsatzbereitschaft der Streitkräfte mit dem, was sie dann hat, auch herstellen müssen.
Matthias, dein Takeaway zum heutigen Thema?
Ich würde zwei Punkte rausgreifen. Das eine ist, das haben wir auch schon mal beleuchtet, diesen Sense of Urgency. Wir orientieren uns im Moment ja an diesem Meilenstein und im Mittelpunkt des heutigen Podcasts haben wir eben auch 2029, damit eben auch die Kriegstüchtigkeit gelegt. Wir können, und das haben Sie, Herr General, ja auch ausgeführt, uns nicht darauf verlassen, dass eben auch gerade der Aggressor, also Russland, sich, ich sag mal, danach richtet. Das ist ja auch, ich sag mal, ganz selbstverständlich. Und damit nochmal dieser Gedanke des Fight Tonight's. Das heißt, es kann ihm auch früher kommen. Darauf müssen wir uns auch ausrichten. Und das muss eben auch in den Szenarien berücksichtigt werden. Ein zweiter Punkt, den ich noch mal reinnehmen möchte. Wir laufen jetzt ja mit diesem Podcast, ich sag mal, zeitlich auf Weihnachten zu, auch wenn er Anfang des Jahres, also Anfang 2026, jetzt auch ausgestrahlt wird. Und damit eben auch so auf die Familienfeste, auf Harmonie, auf, ich sag mal, so ein bisschen Entspannung. Wenn ich aus der Sicht der Wirtschaft gucke, da muss man eben auch konstatieren, in diesem Jahr gab es 24.000 Insolvenzen. Das heißt, ganz viele Unternehmen und auch deren Beschäftigte sind davon betroffen. Wenn wir für das nächste Jahr auch mit dem Blick auf all die Bedarfe, die wir haben, darauf schauen, dass wir vielleicht einige von den Unternehmen eben auch in die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie aufnehmen können, weil die das eben auch wollen, weil die notwendigen Transformationsprozesse einleiten, aber weil wir, Stichwort militärische Bedarfe, die dann eben auch brauchen, dann würde es mich freuen, damit wir quasi in diesem Trend, den wir, ich sag mal, in dem Bereich Sicherheits- und Verteidigungsindustrie haben, der ganz steil, ich sag mal, exponentiell nach oben geht, aber für viele andere Branchen es eben nach unten geht, dass wir vielleicht eben auch die eine Branche den anderen eben auch helfen kann. Das würde mich freuen, wenn wir das eben auch erreichen, auch gerade mit dem Blick auf die Festtage, die jetzt vor uns stehen.
Herr General, gerne.
Ja, ich würde mit 2029 gerne auch nochmal einen Begriff einführen, nämlich die Frage nach den Worst-Case-Szenarien. Wir haben jetzt gerade im vergangenen Jahr und auch in 25 erlebt, wie in der Forschung ganz viele Szenarien analysiert wurden über Wargames. Es gab viele Schriften dazu, die wir da gefunden haben, sodass wir also eine ganze Reihe von Bildern haben, was könnte passieren auf dem Weg bis 2029 oder in 29 selbst. Und ich glaube, diese Worst-Case-Betrachtung, die müssen wir noch stärker im Auge behalten, um uns auf mögliche Szenarien auch vernünftig einstellen zu können. Das ist was, was mir so in 22, 23 so ein bisschen gefehlt hat, dass wir dort diese Worst-Case-Szenario-Betrachtung noch ein bisschen zu gering geschätzt haben. Das muss, glaube ich, stärker sein, ohne dass wir daraus einen Alarmismus machen. Es ist einfach nur eine sachlogische Ableitung von Hypothesen, von Annahmen. Und dann aber auch eine klare Feststellung dessen, wo ist Handlungsbedarf, was muss getan werden in allen Facetten, die wir heute diskutiert haben. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man auch mit Blick auf 29 mitnehmen muss.
Ganz herzlichen Dank für diesen Blick und alle anderen Blickwinkel, Herr General Matthias. Es war ein sehr, sehr spannender Austausch und das hat uns allen, glaube ich, mal geholfen, das wieder ein Stück weit einzuordnen. Vielen Dank dafür.
Danke, Tom.
Vielen Dank.
Das war Inside Military Business mit der größten deutschen Unternehmensberatung im Business to Military, der WIMCOM. Lust auf mehr? Als Kunde vielleicht? Oder Lust auf unsere Academy und Coaching? Alle Infos auf wimcom.de.